Ja, wir feiern heute Taufe. Taufe von Bella, von Sherin und von Habash. Schön, dass ihr da seid. Schön, dass ihr Freunde, Verwandte mitgebracht habt. Gut, dass wir als Gemeinde hier sind und das auch bezeugen können, was hier in der sichtbaren und auch in der unsichtbaren Welt geschieht. Und wir wollen uns für diese Taufe einen Abschnitt aus dem Johannesevangelium anschauen. Wir haben jetzt einen Text aus dem Matthäusevangelium gehört und wollen uns aber auch einen Text aus dem Johannesevangelium dazu anschauen. Vielleicht noch mal kurz zur letzten Predigt. Christoph hat es gerade schon gesagt, es ging um das Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt. Und wenn es erstirbt, dann bringt es Frucht, sogar viel Frucht. Ich hoffe, das ist bei euch hängen geblieben, dass etwas sterben muss, damit etwas Neues entstehen kann. Und dass nicht hängen geblieben ist, dass Alexander die Alpen überquert hat mit Elefanten. Das war Hannibal. Das war nicht Alexander. Aber vielen Dank, dass ihr so gut aufpasst und das immer wieder auch spiegelt. Da war doch ein kleiner geschichtlicher Fehler drin. Das heißt nicht, dass Alexander nicht auch mit Elefanten gekämpft hat. Als er mit den Persern gekämpft hat, sind da einige Beutestücke sozusagen zu ihm gekommen und er hat tatsächlich Kriege mit Elefanten geführt, aber er ist nicht über die Alpen gegangen. Das war Hannibal und der hat dann den Punischen Krieg auch verloren. Im Gegensatz zu Alexander, der viel gewonnen hat. Am Anfang des Johannesevangeliums ist eine klare zeitliche Abfolge vorhanden. Da heißt es immer, in der Stunde, am nächsten Tag. Also man weiß genau, Johannes will hier am Anfang seines Evangeliums eine genaue zeitliche Reihenfolge darstellen. Johannes beschreibt uns die Ereignisse von und mit Jesus innerhalb einer Woche. Der erste Tag, der war geprägt von Fragen der Leute an Johannes den Täufer, weil sie meinten, er sei der Messias, der von den Juden erwartete Retter. Und so möchte ich dann lesen ab Vers 29 im ersten Kapitel bei Johannes. Am nächsten Tag, als Johannes Jesus auf sich zukommen sah, sagte er: Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Ich kannte ihn nicht, aber um Israel die Augen für ihn zu öffnen, bin ich gekommen und habe mit Wasser getauft. Nun, am zweiten Tag sieht Johannes Jesus auf sich zukommen. In dieser doch sehr knappen Andeutung steckt die Taufe Jesu, wie sie uns eben von Christoph in Matthäus 3, Vers 13 bis 17 gelesen wurde. Und hier sehen wir einmal mehr die Erzählart von Johannes. Er nimmt die Gemeinde in Sachen hinein, die sie eigentlich schon kannten, und nimmt dann bestimmte Details in den Fokus. Er baut sozusagen auf bekannten Berichten auf, nimmt mit knappen Worten Bezug darauf und dann sagt er, was er dazu zu sagen hat, wie hier. Er erzählt nicht noch einmal die Taufe von Jesus. Er erwähnt nur kurz diese Tatsache und anders als zum Beispiel bei Matthäus berichtet Johannes nicht von dem Dialog, der zwischen Jesus und dem Täufer stattgefunden hat. Er erzählt zusätzliche Details. Im Matthäusevangelium wird der Dialog mit Jesus beschrieben. Erinnern wir uns, was der Täufer sagt. Ich hätte es nötig, von dir getauft zu werden, und du kommst zu mir? Und hier wird nun erzählt, was der Täufer den Menschen sagte, die bei ihm waren, als Jesus kam. Er bezeugte nämlich: Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Diesen Vers hatte ich in der letzten Predigt auch schon erwähnt. Das Weizenkorn, das in die Erde fällt und erstirbt. Seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Und er wiederholt, was er in Vers 15 schon sagte. Er ist es, von dem ich sagte, bald nach mir kommt ein Mann, der größer ist als ich, denn er war da, lange bevor es mich gab. Ich erkannte ihn nicht, sagte der Täufer. Hallo, Jesus war sein Cousin. Er erkannte ihn nicht. Was meint er damit? Er kannte ihn sehr wohl, aber er erkannte ihn nicht als den Messias, als den Retter. In Vers 32, und er fuhr fort, ich sah den Heiligen Geist wie eine Taube vom Himmel herabkommen und sich auf ihm niederlassen. Wie hatte er Jesus als den Messias erkannt? Gott selbst hat ihm die Gewissheit geschenkt. Was wir bereits von Matthäus wissen, ist, dass sich in dem Moment, als Jesus getauft wurde, der Himmel öffnete und der Heilige Geist wie eine weiße Taube herabkam. Und dann die Stimme Gottes. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Dies ist mein geliebter Sohn, an dem ich wohlgefallen habe. Johannes der Täufer hat den Heiligen Geist gesehen und er hat ihn auf Jesus bleiben sehen. Er blieb auf ihm. In dem Moment wusste Johannes, wer Jesus tatsächlich war, eben nicht nur sein Cousin, sondern eben der Messias. Gott hat es ihm schon im Voraus offenbart. Und was spannend ist, hier steht nicht, dass der Heilige Geist als Taube herabkam. Entgegen all den bildlichen Darstellungen, die wir von alten Malern kennen, es steht hier, der Geist kam wie eine Taube herab. Er schwebte wie eine Taube heran. Wie er aber tatsächlich ausgesehen hat, das wissen wir überhaupt nicht. Hervorgehoben wird die Art und Weise, wie er kam, wie eine Taube. Die Taube, ein Sinnbild für Sanftheit, für Frieden. Hi Liam. Der Heilige Geist zeigt sich nicht immer nur im Sturm und im Feuer, wie wir es auch in der Bibel lesen, sondern wie hier manchmal in sanften, ruhigen Schweben. In Vers 33 erklärt Johannes dann den Unterschied zwischen sich und Jesus. Ich kannte ihn nicht. Doch Gott, der mir den Auftrag gegeben hat, mit Wasser zu taufen, sagte zu mir, der, auf den du den Heiligen Geist herabkommen und sich niederlassen siehst, ist der, den du suchst. Er ist es, der mit dem Heiligen Geist tauft. Er selbst, Johannes, taufte zur Vergebung der Sünden. Er rief die Menschen durch das Symbol der Taufe zur Umkehr auf. Er taufte mit Wasser als Symbol für Reinigung und Vergebung. Johannes kündigte Umkehr, Erneuerung und Vergebung an. Jesus hingegen tauft nicht mit Wasser. Es gibt keine Stelle, in der Jesus heißt, dass Jesus getauft hat, sondern Jesus tauft mit dem Heiligen Geist. In Apostelgeschichte 1 und in Apostelgeschichte 11 lesen wir, wie das Empfangen des Heiligen Geistes mit der Taufe im Heiligen Geist gleichgesetzt wird. Jesus kündigte den Heiligen Geist an. Die Taufe im Wasser, wie wir sie heute feiern werden, wie ihr sie heute erleben wird, ist geschehen als Bekenntnis für etwas, das vorher schon geschehen ist. Eine Symbolik dafür, dass ein Mensch, der Jesus gefunden hat, gereinigt und erneuert ist. Ein Symbol für die geistliche Wiedergeburt. Nicht eine hinduistische Art von Wiedergeburt, sondern die Wiedergeburt im Geiste Jesu. Wer sich für Gott öffnet, Vergebung erlangt und mit Jesus lebt, der bekommt den Heiligen Geist. Seit Pfingsten damals bekommt jeder den Heiligen Geist, der glaubt. So finden wir es in Johannes 7, Vers 39. Mit dem lebendigen Wasser meinte er den Geist, der jedem zuteil werden sollte, der an ihn glaubte. Und der Geist war noch nicht gekommen, weil Jesus noch nicht verherrlicht worden war. Das war noch zu Lebzeiten Jesu. Die Taufe mit dem Heiligen Geist, die Jesus zugeschrieben wird, meint also, dass Jesus uns den Heiligen Geist gibt, wenn wir ein Leben mit ihm beginnen. Wenn wir sagen, ja, Jesus, du sollst mein Herr sein. Ich möchte mit dir leben. Ich möchte mein Leben von dir gestalten lassen. Du sollst mein Herr sein. Er hat es selbst ja vor seiner Auffahrt in den Himmel klar angekündigt Und an Pfingsten kam denn auch dieser Geist, was wir ja in einigen Wochen dann auch feiern werden. Noch befinden wir uns in der Osterzeit. Was Johannes aber hier aufgefallen ist, der Geist, der wie eine Taube herabschwebte, blieb auf Jesus. Anders als bei den Propheten des Alten Bundes, welche den Geist als zeitliche oder als punktuelle Inspiration bekamen, außer, wir hatten das ja in der David-Reihe gehört, außer bei David. Auch bei David blieb der Geist auf ihm, so wie bei Jesus. Jesus ist in seinem ganzen Leben unaufhörlich und völlig vom Geist erfüllt. Ein Zeichen, das dem Täufer bestätigt, dieser ist der Sohn Gottes. Der Täufer hat es gesehen, er hat es bemerkt, er hat es in irgendeiner Form wahrgenommen. Gott muss ihm das irgendwie in einer Form einer bestimmten Gnade gegeben haben, dass er den Geist sehen konnte. Wie ist das bei dir? Kennst du den Heiligen Geist punktuell in deinem Leben oder bleibend? Und wie erkennt man ihn überhaupt? Wie sieht man den Heiligen Geist? Was sind die Kennzeichen, dass der Heilige Geist in mir ist? Dass man nichts vorbereitet hat, sondern alles spontan irgendwie funktioniert? Gibt's auch mal. Oder an Heilungen, die geschehen. Oder an der wachsenden Frucht nach Galater 5, Vers 12. Liebe, Freude, Frieden, Geduld, Freundlichkeit, Güte, Treue, Sanftmut, Selbstbeherrschung. Oder gar einen Mix von alledem? Wahrscheinlich gibt es da keine absolute Antwort. Und wisst ihr warum? Weil wir Menschen wieder ein Gesetz draus machen würden. Wir sind so gepolt, wir würden sagen, ah nee, du hast keinen Heiligen Geist, denn du hast das und das nicht. Oder du hast den Heiligen Geist, denn du kannst. Oder du hast. Wir Menschen würden uns schon wieder kategorisieren. Und ich glaube, Gott möchte das nicht. Vers 34, da habe ich nun gesehen und deshalb bezeuge ich, dass dieser Mann der Sohn Gottes ist. Das sagt Johannes der Täufer. Auf jeden Fall bringt es Johannes dazu, noch einmal zu bestätigen, das, was ich hier sage, das ist nicht erfunden und ich fantasiere auch nicht. Es ist nicht eine alte Second-Hand-Story überliefert von irgendeinem Onkel. Nein, er hat es selbst gesehen, mit den eigenen Augen. Und so bezeugt er, dass dieser Jesus nicht einfach ein normaler, guter Mensch war, sondern dass er tatsächlich Gottes Sohn war. Interessant ist ja, dass Johannes nicht den Messias verkündigte, sondern den Sohn Gottes. Dadurch deutet er nochmals die einzigartige Einheit und Vertrautheit zwischen Jesus und Gott, dem Vater, an, die sie miteinander pflegen. Jesus als der Sohn Gottes bekommt nochmals eine tiefere, eine persönlichere Dimension als der Messias. Gott musste die Sünde der Welt wegnehmen. Er musste nicht durch Kraft oder durch ein militärisches Heer ein Reich aufbauen, Menschen befreien, sondern von Sünde befreien. Und das konnte er nur durch diese Einzigartigkeit seines Sohnes, nämlich von Gott selbst. Und dass auch Johannes, der Schreiber des Evangeliums, das war ihm so wichtig, dass er das hier nochmals wiederholt. Übrigens spricht er dann weiter im Evangelium immer wieder von dem Sohn. Und auch Jesus bezeichnet sich selbst als Sohn. Nun haben sicher einige von euch bemerkt, dass ich bis jetzt in unserem Text etwas weggelassen habe. Und ich möchte darauf zurückkommen. Denn ich möchte, dass diese Aussage von Johannes besonders beleuchtet wird. Ich möchte besonders darauf eingehen. Der Vers, den ich auch schon letzte Woche in der Predigt einmal zitiert hatte. In Vers 29, der erste Text, der erste Vers unseres Textes, den wir betrachtet haben. Der Täufer ruft, als er Jesus sieht, seht her, das ist das Lamm Gottes, das die Sünde der Welt wegnimmt. Martin Luther hat übersetzt, oder trägt, dass die Sünde der Welt trägt. Das ist eigentlich eine unglaubliche Aussage. Wie soll das gehen? Zudem liegt das ganze Kreuzesgeschehen noch in der Zukunft. Johannes hat tief erkannt, dass die erste Aufgabe des Messias nicht Gericht und Herrschermacht ist, sondern das Wegnehmen der Sünde der Welt. Nicht Herrschermacht, nicht Gericht, das Wegnehmen der Sünde der Welt. Stellen wir uns das mal vor, ganz Israel erwartete einen Herrscher, einen Kriegshelden, einen König, einen Erlöser, einer, der gewaltig auftritt und das unterdrückte Volk endlich stark befreit. Alle die, die durch das Geheimnis von Ostern geführt haben, klingelt es in den Ohren, weil sie das auch immer wieder gesagt haben. Das Volk erwartete jemanden, einen Löwen. Und nun redet Johannes nicht vom Löwen, sondern von einem Lamm, einem Opferlamm, einem Diener, einem Schwachen, einem äußerlich Unscheinbaren. Natürlich haben die Juden nicht begriffen, was der Täufer meinte. Das war so ein mega Paradigmenwechsel. So ein Wechsel ihrer Denkrichtung, das ging über ihre Hutschnur. Und einige scheiterten sogar daran. Das Lamm war bei den Juden ein Opfertier. Gott hatte sein erwähltes Volk gelehrt, ein Lamm zu schlachten und sein Blut als Opfer zu versprengen. Das Lamm wurde als Stellvertreter geschlachtet, sein Blut vergossen, damit Sünden vergeben werden konnten. Die Juden kannten dieses Bild des Lammes. Während des Passafestes diente ein Lamm als Opfer. In den Prophetien von Jesaja wurde ein Lamm zur Schlachtung geführt, Jesaja 53. Ein Lamm gehörte zum täglichen Opfer in Israel. Ein Lamm war der Inbegriff, um sich Gott neu zu nähern. Und nun betitelte Johannes Jesus als Opferlamm Gottes. Was für eine Verhöhnung der Opfer musste das für gewisse Juden gewesen sein. Aber wir wissen, dass Jesus die Erfüllung dessen ist, was die Vielzahl der Opferlämmer Israels nur andeuten konnten. Jesus ist nicht das vom Menschen gebrachte Opfer, sondern eben Gottes Lamm. Und darum wahrhaft und rein und fehlerlos und zum Opfer tauglich. Er ist das Lamm, das Gott selbst darbringt. In diesem einen Lamm sind alle Opferlämmer aus dem Gesetz erfüllt und damit überflüssig geworden. Sie sind erfüllt und damit überflüssig geworden. Jesus ist das letzte, große, rettende Opfer von Gott für uns. Und ohne Jesus würden wir wahrscheinlich immer noch Lämmer schlachten, um sie zu opfern. Aber das ist nicht mehr nötig, weil Gott für uns geopfert hat, weil Jesus für uns geopfert wurde. Er wurde zu der Stunde am Karfreitag geopfert, als im Tempel das Opfer dargebracht wurde. Dieses Opfer Gottes kann vollbringen, was kein menschliches Opfer vermochte. Es kann die Sünde wegnehmen, also wirklich beseitigen. Und das ist mehr als eine Schlagzeile wert. Mehr als die Schlagzeile Lamm entwendet die Sünde der Welt. Das heißt, unsere Sünde wird von Gott nicht nur gnädig übersehen oder bedeckt. Sie wird gültig und endgültig aus dem Wege geräumt durch den, der sie selbst auf sich lädt und trägt. Und das hat Johannes in seinem ersten Brief im 3. Kapitel, Vers 5 bezeugt. Und ihr wisst, sagt er, dass Jesus kam, um die Sünden der Menschen wegzunehmen, denn er ist ohne Sünde. Gott ist jetzt nicht mehr nur barmherzig beim Übersehen von Sünden, sondern er ist treu und gerecht, dass er die Sünde vergibt. Im 1. Johannes 1, Vers 9 schreibt Johannes, doch wenn wir ihm unsere Sünden bekennen, ist er treu und gerecht, dass er uns vergibt und uns von allem Bösen reinigt. Hier wird eine völlig neue Sicht auf die Sünde sichtbar, neue Stellung auf die Sünde sichtbar. Die Sünde wird nicht nur bloßgestellt, wird nicht nur getadelt, gerecht, wie unter dem Gesetz und bei den Pharisäern. Sie wird aber ebenso wenig verharmlost und entschuldigt. Sie wird in ihrer ganzen Schwere gesehen und gerade so von dem stillen Lamm auf sich genommen, weggenommen und fortgetragen. Der Täufer spricht von einem Gott, der die Welt trägt. Nicht nur die schöne Welt, sondern auch die verwüstete. Die Welt, die ihren ursprünglichen Zweck vergessen und verlassen und verfehlt hat. Die Welt, die aus den Fugen und in Unordnung geraten ist. Diese Welt trägt Gott. Und Gott trägt eigentlich eine für ihn untragbar gewordene Welt. Bisher hat Johannes der Täufer verkündigt, dass Gott Sünde richtet und schlägt. Der, der nach mir kommt, wird mit einem eisernen Besen fegen. Er kommt mit der Axt. Gott schlägt die Welt. So tönte Johannes bisher. Gott ist ein Heiliger, ein Richtender, ein strafender Gott. Darum kehrt um und tut Buße. Aber nun sagt er, Gott trägt die Sünde der Welt und nimmt sie weg. Er trägt sie. Er schlägt sie nicht nur, er trägt sie auch. Und selbst die Heiden wissen darum. Das Bild von einem strafenden, von einem rächenden Gott ist um die ganze Welt herum bekannt. Aber dass Gott die Sünde wegnimmt und trägt, das steht nur in der Bibel. Gott schlägt und trägt die Sünde der Welt, indem er den in die Welt sendet, den er liebt, damit er ihn opfern kann. Durch den Gehorsam am Kreuz. Gott nimmt die Sünde der Welt weg, indem er ein Lamm bringt, ein Schlachttier, eins, das für das Opfer bestimmt ist. Es muss Blut fließen, um die Schuld zu sühnen. Aber nicht das Blut von Menschen, sondern das Blut des Lammes, des stellvertretenden Opfers, um zu befreien, nicht um zu retten, rächen. Johannes staunt derart über Jesus, dass er sagt, ich kannte ihn vorher nicht als Lamm Gottes. Aber jetzt kenne ich ihn, weil er mir von Gott gezeigt worden ist. Nun bezeugt er den Sohn Gottes, das Lamm, das die Sünde der Welt trägt und wegnimmt. Und er muss es bezeugen. Und ich finde, diese Aussagen von Johannes sind bewegend, sind befreiend, sind vor allen Dingen aber auch wohltuend, weil wir normalerweise hören, wir sind Sünder und müssen Buße tun. Umkehren, aufhören, bekennen. Und das ist auch alles richtig. Das will ich überhaupt nicht in Abrede stellen. So hat der Täufer ja es auch verkündet. Und auch das ist ja Wahrheit. Aber nun sagt er, hier ist einer, der die Sünde trägt und wegnimmt. Als Geschenk, als Befreiung, als Erlösung. Vielleicht geht es dem einen oder anderen heute auch so, dass du zutiefst innerlich denkst, ich kenne eigentlich nur den bestrafenden Gott und nicht das Lamm, das mich trägt. Oder ich habe das Lamm aus dem Blick verloren. Ich suche nur noch den harten Gott, der straft und der rächt und der mir Lasten auflegt. Und wenn ich manchmal so Christen anschaue, dann habe ich das Gefühl, dass es nur heilige und gute Christen gibt. Alle, die keine Sünde mehr haben. Oder wir geben uns auf jeden Fall so, so heilig und gerecht. Aber wenn ich dann in mein Herz schaue, in mein Leben hineinblicke, dann realisiere ich, dass dem doch nicht so sein kann. Anscheinend gibt es da doch mehr, das auf mir lastet, das auf uns lastet, als wir zeigen und zugeben wollen. Vielleicht ist heute die Gelegenheit, es neu für dich zu entdecken. Gott trägt ja unsere Sünde. Das Lamm nimmt die Sünde weg. Nicht nur den Täufling. Jesus ist das Lamm Gottes und wartet darauf, sie uns abzunehmen. Und da ist kein Zwang, da ist kein Muss, kein Druck, kein Appell. Es ist ein Geschenk. Und ihr habt dieses Geschenk angenommen. Und das ist gut. Wenn Gott unsere Sünde aber wegnimmt und trägt, dann heißt das, dass wir Menschen sie nicht mehr tragen müssen. Wir dürfen sie loslassen, wir dürfen sie auf ihn werfen und wir dürfen ihm übergeben, denn dafür ist er gekommen. Aber Jesus kann unsere Sünde nur tragen, wenn wir sie auch loslassen, wenn wir sie nicht behalten wollen, wenn wir unsere Hände, unsere Herzen öffnen und sie ihm übergeben. Liebe Täuflinge, liebe Bella, liebe Sharin, lieber Habasch, ihr habt losgelassen. Und das dürft ihr uns jetzt gleich erzählen, was Gott in eurem Leben getan hat. Und ihr werdet uns erzählen, warum ihr euch heute taufen lasst. Und ich möchte jetzt beten. Jesus, das ist so ein mega Angebot, was du uns machst. So ein Geschenk, was du uns darreichst. Danke dafür. Danke dafür, Herr, dass wir wissen dürfen, dass es dich alles gekostet hat und dass du kein Sohn Gottes Leid warst, sondern pur mit allem und jeder Faser. Und danke, dass du diesen Weg für uns gegangen bist und diese Sünde auf dich genommen hast. Und wir danken dir für Bella, wir danken dir für Sharin, wir danken dir für Herr Basch, die das heute durch ihre Taufe bezeugen wollen, dass sie in dieses Wasser gehen, dass sie in dieses Wassergrab gehen und zu neuem Leben auferstehen, wenn sie aus dem Wasser kommen. So ist das eine Symbolik, was du in ihrem Leben getan hast. Sie konnten sich in dir versenken und mit dir neu auferstehen. Danke, dass du Leben schenkst. Danke, dass dein Angebot jedem Einzelnen von uns gilt. Wir preisen dich dafür. Amen.